Wir steigen wieder ein bei Lemma 7.7. Ich erzähle noch mal kurz, was wir da konstruiert haben und was wir schon gemacht haben. Wir haben mit einer Frobenius-Gruppe angefangen. H ist ein Frobenius-Komponent und wir vergegenwärtigen uns noch mal kurz, was das heißt. H ist eine Untergruppe mit der Eigenschaft, dass immer dann, wenn wir ein Element aus G hernehmen, was nicht aus H kommt, und wenn wir dann H damit konjugieren, dann H und dieses konjugierte Trivialschnitt. So, mehr brauchen wir. Jetzt haben wir uns einen Charakter hergenommen, einen irreduziblen Charakter von H, und haben den sozusagen erweitert zu einer Klassenfunktion auf ganz G. Und die Idee der Erweiterung war die folgende. Psi heißt diese Erweiterung. Psi soll auf einem Element G den Wert von Chi annehmen für dieses Konjugierte von G, was wir innerhalb von H finden, was nicht das Einzelelement ist, wenn es so eins gibt. Und wenn man da so ein Konjugiertes findet, dann auch nur genau eins. Das machen wir uns später noch. Beziehungsweise jedes solche Element liegt nur genau einem Konjugierten von H, das brauchen wir später noch. Und haben uns klar gemacht, dass die Weise des Konjugierten nicht beeinflusst, was da bei dem Wert rauskommt. Das ist wirklich eine wohldefinierte Abbildung. Wenn das Element G nicht zu irgendwas in H konjugiert ist außer 1, dann wird der Wert Chi von 1 angenommen. Wir haben uns klar gemacht, dass es wohldefiniert ist. Wir haben uns klar gemacht, dass es eine Klassenfunktion ist von G. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr zeigen. Wir wissen ja, dass man Klassenfunktionen als Linearkombination über C schreiben kann in der Menge der irreduziblen Charaktere. Wir machen uns jetzt noch klar, dass man dabei ganzzahlige Koeffizienten verwenden kann. Oder muss. Wenn man die hat, dann muss man die verwenden. Wir werden zeigen, dass dabei der Hauptcharakter von G den Koeffizienten 0 hat, der wird nicht gebraucht. Aber ich brauche das für an einer Stelle, deswegen zeigen wir es. Und wir zeigen bzw. machen uns klar durch Hingucken, dass die Einschränkung von C auf H dasselbe ist wie das hier mit dem Anfang. Das machen wir noch. Und die Ideen, die wir hier jetzt sehen, kommen später nochmal wieder, zum Teil ganz genauso. Ich werde darauf hinweisen, diese Idee bitte merken, die brauchen wir nachher nochmal beim Beweis des Satzes von Frobenius. Das ist der Satz über Frobenius-Gruppen. Den zeigen wir heute, das ist der krönende Abschluss der Vorlesung. Nächste Woche machen wir noch anderen interessanten Kram. Das Kapitel heißt anderer interessanter Kram. Dazu erzähle ich nachher noch was. Aber deshalb bitte an den Stellen, wo ich sage, Trick merken, brauchen wir nachher nochmal einen mentalen Notizzettel machen. Gut. Ein paar kleine Vorüberlegungen, bevor wir beginnen, diese Koeffizienten zu berechnen. Und ich erkläre dann, wenn wir anfangen, auch nochmal, was diese Grundidee ist, wie man solche Koeffizienten herausfindet. Unsere Abbildung Psi ist ja so quasi stückweise definiert auf G. Und da gibt es jetzt zwei Teilmengen von G, die uns sozusagen sagen, welche Teildefinition man da gerade anwenden muss, und denen geben wir Namen, weil wir mit denen gleich arbeiten. Bei M1, die Menge der Elemente, die zu etwas in H außer 1 konjugiert sind. Das ist also das, was oben in der Definition passiert. Und dann gibt es die anderen, das sind die, für die hier unten der zweite Fall eintritt und die in dieser Menge liegen, die in der Menge M2 liegen sollen, genau. Diese Unterteilung kommt später wieder, bitte schon mal merken. Jetzt basteln wir uns eine neue Abbildung. Das ist auch eine Idee, die man häufig in diesem Teil der Darstellungstheorie braucht. Man bastelt sich aus Klassenfunktionen, die man schon hat, eine neue. Wir nehmen nämlich Psi minus Grad von Chi mal Hauptgrad Chi 1, wobei. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr Notation. Wobei K aus N, Chi 1 bis Chi K, die irreduziblen Charaktere von G und Chi 1 der Hauptcharakter von G sind.
haben wir M1, M2 und hier ist die Schlange. Damit rechnen wir jetzt ein bisschen rum. Eigenschaft. Stern. Ah, vielleicht kriege ich das sogar hin, dass wir die gleich behalten können. Mal sehen. Eigenschaft Stern, die wir uns jetzt klar machen. Wenn man etwas aus M2 bei C-Schlange einsetzt, dann kommt 0 raus. Machen wir uns kurz klar und danach wische ich das Argument weg, damit wir dann Doppelstern zeigen können. Was ist die Begründung dafür? Wir schreiben die Rechnung einfach mal kurz hin. Das ist also 4 aus M2. Was ist denn die Schlange von D? Na, da hinten steht die Schlange. Wir machen das Einsetzen verträgt sich mit diesem Rumrechnen. Dann also Psi von G minus Chi von 1 mal Chi 1 von G. So habe ich nur eingesetzt. Was ist Psi von G? Na, G kommt aus M2. M2 sind diejenigen Leute, die nicht in M1 liegen. Das sind also die, für die der untere Teil in der Definition eintritt. Das ist der Wert genau Chi von 1 G. Minus, okay, Chi von 1 G. Mal irgendwas. Chi 1 war der Hauptcharakter. Hier kommt 1 raus. Das heißt, die Differenz ist genau 0. Hier habe ich nur benutzt, dass G aus M2 kommt und wie Psi definiert ist. Ah, haha, nein, Doppelstein kann ich daneben schreiben. Doppelstein. Wir brauchen die Anzahl der Konjugierten der Untergruppe H. Also genauso wie man Konjugierte eines Elements zählen kann, kann man auch Konjugierte einer Untergruppe zählen. Ich gucke einfach, wenn ich die Untergruppe konjugiere mit irgendwas aus der Gruppe, wie viele verschiedene Untergruppen kommen da raus. Kann ich zählen, genau wie die Konjugierte zählen. Die Anzahl der Konjugierten von H, von groß H, in G, behaupte ich, ist der Index von H in G. Denn ja, wie kann man darauf kommen? Die Menge der Konjugierten von H unter G kann ich als eine Bahn auffassen. Und zwar betrachte ich die Wirkung von G auf, also ich nehme Elemente aus G und gucke jetzt, was passiert, wenn ich H mit diesen Elementen konjugiere. Da kommen dann diese Untergruppen raus. Wenn ich die jetzt als Menge hernehme, dann habe ich sozusagen eine Wirkung von G auf dieser Menge, die ist transitiv. Ich komme von jedem Element zu G und durch Konjugation, denn so ist die Menge ja entstanden. Das ist also eine Wirkung von G auf der Menge der zu H konjugierten Untergruppen von G durch Konjugation. Die Anzahl dieser Konjugierten ist die Bahnlänge. Was ist der Stabilisator dieser Wirkung? Na, da reicht es ja, wenn ich mir irgendeinen Punkt rausgreife und gucke, was der Stabilisator ist. Nehmen wir also den Punkt H, die Untergruppe H. Wann bewege ich H nicht weg? Wenn ich aus dem Normalisator komme. Das heißt, der Stabilisator eines Punktes ist in dem Fall einfach nur der Normalisator einer solchen Untergruppe. Sagen wir, der Normalisator von H. Heißt also, wir wissen schon, dass diese Anzahl, Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, dasselbe ist wie Eigenschaft. Normalerweise sind Gruppen nicht ihr eigener Normalisator in einer größeren Gruppe, aber manchmal passiert das eben doch. Und wie ist das hier? Seit ihr aus dem Normalisator, was ist da los? Dann gucken wir uns einfach mal den Schritt an von H mit dem Konjugierten H auf G. Da G H normalisiert, ist das dasselbe wie H. Der Schnitt von H mit sich selbst ist H. Und H ist, weil wir in einer Frobeniusgruppe arbeiten und H ein Frobenius-Komplement ist, weder die ganze Gruppe noch 1.
merken, brauchen wir später. Das heißt, wir haben immer, dass die Anzahl dieser Konjugierten dasselbe ist wie der Index des Komplements in G. Okay. Das wische ich gleich weg.
Denn wir fangen jetzt an zu argumentieren und benutzen die Sachen einfach gleich an einer cleveren Stelle. Was wird jetzt die Idee sein?
Wir beginnen damit, dass wir uns einen irreduziblen Charakter von G hernehmen, also eines von diesen Chis hier, und dass wir mal gucken, welchen Beitrag leistet dieses Chi I zu Chi-Schlangen.
Um diesen Beitrag auszurechnen, haben wir eine Methode, das war ein Lemma irgendwo in Kapitel 4. Man bildet das innere Produkt. Dafür haben wir dieses innere Produkt bei Klassenfunktionen. Da kann man zum Beispiel herausfinden, wie oft ein irreduzibler Charakter vorkommt, also was der Koeffizient ist in der Darstellung als Linearkombination in der Basis der irreduziblen Charaktere. So, das ist die Idee, die wir hier gleich benutzen. Wer hat was dagegen, dass ich das jetzt wegwische, diese Begründung? Okay. Perfekt, dann können wir hier nicht gleich alles schön kompakt zusammen darstellen. Und wir beginnen mit dem Beitrag von so einem Chi-I zu Psi-Schlange. Alles ist klar, okay. Ich bin mal ganz optimistisch und fange hier an zu rechnen und hoffe, dass ich die Begründung immer da hinten rechts notizartig hinschreiben kann, sodass man die Rechnung im Zusammenhang sieht. Wir betrachten das innere Produkt von Psi-Schlange mit Chi-I, inneres Produkt natürlich bezüglich G, denn wir gucken uns jetzt Klassenfunktionen von G an. So, wie war das definiert? 1 durch die Gruppenordnung mal Summe über alle Gruppenelemente und dann Wert von dem ersten mal Wert von dem zweiten komplex konjugiert. Oder halt Wert von dem Inversum. Also das ist die Schlange von G mal Chi-I, ich schreibe jetzt mal G hoch minus 1. Ist egal, ob ich das mache oder komplex konjugiere. Die Leute aus G kommen in zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt die aus M1 und die aus M2. M1, also M1 und M2 ist genau so eine disjunkte Zerlegung der, gibt genau eine disjunkte Zerlegung der Gruppe G. Aha. Es gibt die Leute aus M1 und es gibt die Leute aus M2. Bei den Leuten aus M2 haben wir uns klar gemacht, die Schlange davon ist 0. Das heißt, immer dann, wenn wir hier ein Element aus M2 antreffen, verschwindet dieser Beitrag. Reicht also, wenn wir über die summieren, die aus M1 kommen. Wir benutzen den Stern. Wir haben 1 in der Gruppenordnung mal. Naja, wir laufen jetzt über alle G aus M1, die anderen sind uns egal. Und jetzt überlegen wir weiter. Wie sieht M1 aus? Na, das sind doch immer konjugierte von Gruppenelementen, also man geht sozusagen H zum Beispiel, wenn man das Einzelelement rauswirft, alle anderen Elemente aus H liegen in M1. Denn die liegen schon in H drin und sind nicht 1, also sind sie insbesondere da rein konjugiert. So. Jetzt nehme ich all diese Elemente und betrachte alle Konjugierten davon. Die landen dann in Konjugierten von H, sind immer noch nicht das Einzelelement, denn auf die Art und Weise überdecke ich die ganze Menge M1. Indem ich mir einfach alle Konjugierten von H angucke und immer das Einzelelement rauswerfe. So kriege ich die Menge M1. Erster Gedanke dazu. Bitte festhalten, wir brauchen all das nachher nochmal.
Ich kann also jetzt, wenn ich hier diese Summe mir angucke, die aufteilen und laufe durch die einzelnen Konjugierten von H. Jedes Element, was wir hier auf diese Weise finden in M1, liegt nur in genau einem Konjugierten. Wenn es nämlich in zwei verschiedenen läge, dann wäre es ein von 1 verschiedenes Element in zwei verschiedenen Konjugierten. Und wir haben vorhin gesehen, hier kann man auch schemenhaft erkennen, dass die Frobenius-Gruppeneigenschaft verbietet, dass das passiert. Heißt also, wir können hier anders zählen. Es reicht, wenn wir sozusagen die Elemente
aus H durchzählen, bis auf das 1-Element und uns dann überlegen, ja, jedes Element sehen wir einmal hier in H und dann sehen wir noch die Folge davon, die Konjugierten in den anderen Konjugierten von H und man zählt nichts doppelt, wenn man das so macht. Letzter Trick. Konjugierte Elemente haben hier den gleichen Wert, denn C-Schlangen ist eine Klassenfunktion. Das heißt, jetzt reicht es, wenn ich durch H durchgehe, jedes Element außer 1 einmal angucke und sage, das kommt jetzt so oft vor, wie es Konjugierte von H gibt. Und jedes Mal finde ich genau ein Element, was jetzt nochmal den gleichen Wert annimmt. Und auf die Art und Weise zähle ich das ab und schreibe die Summe um. Ich benutze hier also das. So. Und die Begründung, die jetzt hier reingeht, ist, C-Schlange ist eine Klassenfunktion. Und ich benutze auch die Anzahl der Konjugierten, die wir uns klar gemacht haben. Und jedes Element aus M1 liegt in genau einem konjugierten, genau einem konjugierten von H. Das sind die drei Argumente, die da reingehen. Und dann kriege ich auf einmal den Vorfaktor. Jetzt haben wir gesagt, wir summieren nur über die Elemente aus H, die nicht 1 sind. Und jetzt muss ich aber zählen, wie oft ich den gleichen Wert kriege, denn ich habe ja viele Konjugierte von H und jedes Mal kriege ich den gleichen Wert, wenn ich in der gleichen Konjugiertenklasse bin. Und die Anzahl, die ich da kriege, ist dieser Index. Das heißt, das kommt nochmal zum Vorfaktor dazu. Und dann darf ich hier mich auf die Gruppe H beschränken und das ausrechnen. Formen wir mal ein bisschen um. Was ist denn das hier? Das ist doch Gruppenordnung durch Untergruppenordnung. Die Gruppenordnung kürzt sich weg. Dann bleibt also übrig 1 durch Ordnung von H mal ja, dieses Zeug. Ich schreibe jetzt mal so das Diva hin. H aus H. H ist auf 1. Die Schlange von H mal Chi von H minus 1 ja. Wenn ich Chi auf H einschränke, dann ist es vielleicht, also es ist nicht klar, dass es irreduzibel bleiben sollte, aber es ist immer noch ein Charakter. Wenn ich die Schlange auf H einschränke, ist es immer noch eine Klassenfunktion. Das heißt, ich kann das jetzt interpretieren als inneres Produkt dieser beiden eingeschränkt auf H bezüglich H, denn der Vorfaktor stimmt, es gibt nur einen Haken. Ich habe das Einzelne nicht mit dabei. Wie erwische ich jetzt das Einzelelement? Dafür muss ich mir überlegen, dass hier, wenn ich das Einzelelement einsetze, kein Beitrag zur Summe geleistet wird. Warum? Weil das Einzelelement aus der Menge M2 kommt. So heißt also, ich tue jetzt einfach so, als hätte ich das Einzelelement hier mit dabei. Der Summand fällt sowieso weg. Und dann bekomme ich hier das innere Produkt von der Schlange eingeschränkt. Folgendes, guck mal, das C-Schlange steht da oben noch. Wir können das ja mal einsetzen. Guck mal,
eingeschränkt auf H ist doch Psi eingeschränkt auf H minus Chi von 1 mal Chi 1 eingeschränkt auf H. Und das jetzt Chi von H am inneren Produkt. Das haben wir jetzt abgeschrieben. Kann man da jetzt noch was machen? Naja. Chi 1 ist der Hauptcharakter auf G. Wenn ich den auf H einschränke, kommt der Hauptcharakter auf H raus. Das heißt, das ist wieder, das ist einfach der Hauptcharakter auf H. Hier ist unser Vorfaktor, da können wir nicht so viel tun. Können wir überhaupt irgendwas tun? Naja, wir können uns Psi eingeschränkt auf H angucken. Wollten wir das sowieso machen? Und es wird auch gewollt zeigen, Psi eingeschränkt auf H ist dasselbe wie. Wo steht's? Noch zu zeigen? Da, Psi eingeschränkt auf H ist hier. Wollten wir uns das sowieso noch angucken? Wir können es nochmal jetzt überlegen, festhalten und dann da einsetzen. Da oben ist die Vorschrift. Jetzt setze ich da ein Element aus H an. Wenn das Element 1 ist, dann lande ich hier und dann ist klar, dass dasselbe rauskommt wie bei Chi, wenn da steht ja Chi von 1. Wenn das Element nicht 1 ist, dann ist es in H reinkonjugiert, denn es liegt ja schon drin und ist nicht 1. Und dann wende ich einfach hier an. Das heißt, natürlich ist Chi dasselbe wie Psi eingeschränkt auf H. Genauso wurde es gewaschen. Aha. Dann können wir jetzt das erstens schon mal für uns festhalten und zweitens hier einsetzen. Gerne in Wirklichkeit Chi minus Chi von 1, Chi 1 eingeschränkt auf H und Chi. So. Da wir uns an das ganze Zeug bestimmt erinnert haben, kann ich das wegwischen und behalte nur Stern und Doppelstern, für den Fall, dass wir das nochmal irgendwo einsetzen wollen. So, vielleicht noch eine Ergänzung. Unsere Definition Chi Schlange gleich Chi minus Chi von 1G mal Chi 1 kann man umschreiben. Das heißt nämlich Chi ist Chi Schlange plus dieses Zeug. Und dann haben wir das mal. Und dann muss ich das nicht nochmal begründen. Das ist die Einschränkung davon, da die Einstellung. So. Und wir haben das uns überlegt. Okay. Ich habe auch schon gesagt, dass diese Einschränkung. Hast du irgendwie komisch, was du geschrieben hast? Einschränkung. Ich habe schon gesagt, dass das ein Charakter ist. Man kann ja einfach die Darstellung einschränken. Sie ist vielleicht nicht mehr irreduzibel. Was machen wir als nächstes? Wir konzentrieren uns mal auf diesen rechten Teil. Den Charakter von H kann ich darstellen als Linearkombination in irreduziblen Charakteren von H. Und dabei weiß ich was über die Koeffizienten. Anders als bei irgendwelchen Klassenfunktionen weiß ich bei Charakteren, dass ich Koeffizienten aus L0 benutzen kann. Das war... Das war ein Lemma, das ich gerade nicht parat habe. Aber so eine Darstellung schreibe ich jetzt hin. Tatsächlich reicht es sogar, wenn es ganz fertig ist. Wir halten einfach fest. Es ist Chi eingeschränkt auf H. Ein Charakter von H. Jetzt nehmen wir uns die irreduziblen Charaktere von H her. Sein meinetwegen M aus N, Tau 1 bis Tau M, irreduzible Charaktere von H. Und jetzt nehme ich mir einfach ganzteilige Koeffizienten her. B1 bis Bn.
stelle ich mir vor, dass ich diese ganzen Binärkombinationen hier einsetze und das dann auseinanderziehe. Wir haben uns ja klar gemacht, dass das eine unitäre Binärform ist, dieses innere Produkt. Das heißt, das verträgt sich in der Summenbildung. Und jedes Mal, wenn jetzt hier auf der rechten Seite ein ganzzahliges Vielfaches eines irreduzierenden Charakters steht, dann weiß ich wiederum, dass der Beitrag, der da geleistet wird, zu dem auf der linken Seite, jetzt ganzzahlig sein muss. Heißt also, ich weiß, dass das, was da oben links steht, immer eine ganze Zahl ist. Mit ganzzahligen Koeffizienten in der Darstellung von Psi Schlange vorkommen. Und ich möchte darauf hinaus, dass das für Psi so ist. Und ich möchte darauf hinaus, dass der Hauptcharakter mit Koeffizient 0 vorkommt. Deswegen gucke ich mir jetzt einmal speziell das hier an für den Hauptcharakter, für Psi 1. Und später übersetzen wir all diese Informationen wieder für Psi. Das, was wir jetzt für Psi Schlange gemacht haben, das transformieren wir später in Informationen über Psi. Das ist auch irgendwie typisch. Mit so einer Hilfsklassenfunktion was zu machen, da Dinge auszurechnen, weil sich irgendwas wegkürzt, dadurch, dass man da so geschickt den Grad mit eingebaut hat und das dann zu übertragen. Kommt gleich wieder. Ferner ist, besser kann ich leider gar nicht motivieren, warum wir diese Rechnung machen. Jetzt gucken wir uns die Schlange mit T1 an. Zunächst mal möchte ich gerne wieder einsetzen, was wir uns da oben ausgerechnet hatten. Dann haben wir jetzt Chi minus Chi von 1g mal Chi 1 eingeschränkt auf h und dann den Hauptcharakter Chi 1 eingeschränkt auf h. So, okay. Jetzt lebt alles in h. Also kurz konzentrieren. Das hier ist einfach der Hauptcharakter auf H. Das auch. Mit irgendeinem Vorfaktor. Und vorne steht Chi und Chi war irreduzibel. Das heißt, was hier steht ist, irreduzibler Charakter von H minus Vielfaches eines irreduziblen Charakters von H. Und das innere Produkt berechnet, mit welchem Vorfaktor kommt bei diesem Charakter der Hauptcharakter vor. Der Vorfaktor steht hier. Deswegen war wichtig, dass hier nicht der Hauptcharakter ist. Denn wenn hier der Hauptcharakter wäre oder sein könnte, dann könnte es sein, dass durch Zusammenfassen der Vorfaktor sich ändert. Aber hier kann das nicht passieren. Der Beitrag ist genau das, minus Chi 1 von g. Ja, ich habe gerade gesagt, was der Grund ist. Chi ist irreduzibel. Ein irreduzibler Charakter von H, wir arbeiten über H und es ist nicht der Hauptcharakter, deswegen wissen wir, dass das der Koeffizient ist. Okay, jetzt definieren wir dann möchte ich den Beitrag da ausrechnen. Ne, das kommt gleich. Wir machen noch einen Zwischenschritt. Für alle i aus der Menge Psi ist H, also für all diejenigen, die irreduziblen Charaktere, von denen wir behaupten, dass sie einen ganzzahligen und von null verschiedenen Beitrag leisten. Für all die definiere ich Ai als das innere Produkt von Psi Schlange mit Chi bezüglich G. Das sind Dinge, von denen wir vorhin uns überzeugt haben, dass die ganzzahlig sind. Jetzt ist die Frage, was haben die mit der ursprünglichen Frage zu tun? Na, erstmal
Linear-Kombination hin mit diesem Zeug. Was ist die Schlange? Naja, die Schlange gewinne ich aus den irreduziblen Charakteren, indem ich die richtigen Vorfaktoren davor schreibe. Wie kriege ich die Vorfaktoren? Na, für Chi 2 bis Chi K kriege ich hier diese Alis. Die sind ja genauso definiert, dass sie hier einen richtigen Beitrag leisten. Und dann habe ich noch den Hauptcharakter. Und da kenne ich den Beitrag, den haben wir gerade ausgerechnet. Das ist das hier. Das heißt, ich habe minus Chi 1 mal Hauptcharakter plus, und jetzt kommen die von 2 bis K, kommen jetzt immer mit dem Vorfaktor AI vor. Also A2 mal Chi 2 weiter bis AK mal Chi K. Und wir bekommen daraus eine Darstellung von Chi. Naja, Chi, hier unten steht es noch, ist die Schlange plus dieses Zeug. Die Schlange plus Chi 1 mal Chi 1. Gleich. Und jetzt sehen wir, was passiert. Dieser erste Teil hier, der fällt weg. Dann bleibt das übrig. Also das ohne diesen Teil am Anfang. Und das ist genau diese Darstellung, ein ganzzahliger Koeffizienten und der Hauptcharakter wird nicht gebraucht. Genau wie behauptet. Und dann haben wir tatsächlich alles aus der massiven Sinn gezeigt. Okay?
Na dann, welche Ideen müssen wir abspeichern?
Dieses Schlangengebastle,
dass Frobenius-Komplemente ihr eigener Normalisator sind.
Dieser Trick mit dem Zählen, dass man die Gruppe aufteilt in diese zwei Bereiche, die man zur Definition der Klassenfunktion benutzt hat und dass man dann nutzt, der eine Teil sind die, die nicht zu irgendwas in H konjugiert sind, außer eins, und die anderen kann man dann nochmal aufteilen, je nachdem, in welchen Konjugierten sie liegen, und man kann das genau abzählen. All diese Tricks bitte festhalten, gedanklich, und dann gleich mit mir zusammen nochmal benutzen. Gibt es zu einem dieser Tricks Fragen? Es wird gleich noch schöner. Wer denkt, dass das jetzt schon Zauberei war, der wird sich gleich sehr freuen, der oder die. Denn es geht tatsächlich noch eine Spur lustiger.
Letzter Satz der Vorlesung, jedenfalls letzter prüfungsrelevanter Satz der Vorlesung.
Der berühmte Satz von Frobenius.
Hier ist die Kurzform oder die gesprochene, sozusagen philosophische Form. Gegeben ist eine Frobenius-Gruppe mit einem Frobenius-Komplement H. Man nehme das Frobenius-Komplement H, all seine Konjugierten, werfe all diese Elemente in einen Topf und nehme das einzelne Element raus.
Dann bilden die Elemente, die noch übrig sind, also das einzelne Element und das andere Zeug, eine Untergruppe von G. Warum zur Hölle?
Die wir hier sehen mit dem Konjugiertsein, ist unter Konjugation abgeschlossen.
Das heißt, wir wissen sofort, es ist eine konjugationsinvariante Menge, dieses K. Aber es gibt überhaupt keinen Grund zu vermuten, dass das eine Untergruppe sein sollte. Das ist eine völlig komisch wild definierte Menge.
Beobachtet, was in diesen seltsamen Gruppen immer zu stimmen scheint. Und es war aber schwierig, das zu beweisen, selbst mit den vielen Methoden, die wir jetzt haben, mit diesen ganzen Tricks mit Charakteren, ist es nicht einfach. Und es ist eben auch wieder so eine Frage, es geht um Elemente in der Gruppe, es geht um Konjugiertheit, es geht um Untergruppen, also alles Zeug, das man rein gruppentheoretisch beschreiben kann, da müsste man doch irgendwie gruppentheoretisch rankommen. Warum kann man nicht gruppentheoretisch zeigen, dass das eine Untergruppe ist?
Das heißt, dann tut sich die gleiche Frage auf, wie beim Satz
von Burnside, dem Pioch-Alpha-Buchbeta-Satz.
Okay, beweisen wir das. Oh, mal gucken, ob ich meine Notizen noch verstehe. Ich habe mir die ganzen Tricks reingeschrieben und woran ich sie wann erinnern will. Wir beginnen mit einer Konstruktion, die wir jetzt für einen irreduziblen Charakter von H machen. Da erkennen Sie ganz viel wieder von vorhin. Dann halten wir ein paar Aussagen fest und dann später sagen wir, okay, jetzt machen wir das gedanklich mit allen irreduziblen Charakteren von H, haben dann für all diese Aussagen und dann werfen wir alles zusammen. Aber erstmal nur einen. Sei Chi ein irreduzibler Charakter von H und nicht der Hauptcharakter, genau wie vorher. Wir konstruieren diese Klassenfunktion Xi zu Chi genauso, wie wir es in Lemma 7.7 gemacht haben. Ich schreibe die Definition nicht nochmal hin, sondern gehe davon aus, da wir gerade wieder damit gearbeitet haben, dass alle noch wissen, wie es da lief. Weiterhin haben wir uns ja vorhin Sachen überlegt über die Linearkombinationen und so, und das schreiben wir auch einmal hin. Sein K aus N, Chi 1 bis Chi K, die irreduziblen Charaktere von G, Chi 1 der Hauptcharakter. Und jetzt nehmen wir uns die ganzen Zahlen her, deren Existenz wir uns gerade klar gemacht haben. A2 bis AK aus Z. Und zwar so, dass man dieses Psi schreiben kann als Linearkombination mit diesen A2 bis AK. Weil wir haben uns ja klar gemacht, dass man den Hauptcharakter nicht braucht. Das ist alles noch wunderbar frisch. Das war mal so ein Fall, wo ich mich nicht geärgert habe, dass wir nicht den ganzen Beweis in der letzten Vorlesung geschafft haben, weil klar war, dass wir jetzt nahtlos anknüpfen und die gleichen Argumente wunderbar zweimal benutzen können. Wieder gibt es eine Hilfsbehauptung Stern. Psi ist viel besser, als wir denken. Psi ist in Wirklichkeit ein irreduzibler Charakter von G. Also nicht nur eine Klassenfunktion mit einer schönen Darstellung, sondern sogar tatsächlich selbst ein Charakter und sogar selbst irreduzibel. Was ist also zu tun? Können wir uns einmal kurz überlegen. Kann es sein, dass Psi der Hauptcharakter ist von G? Na, das wäre schlecht, denn die Einschränkung auf H ist ja das Phi von vorher und das war nicht der Hauptcharakter. Also geht das nicht. Heißt also, wenn es selbst ein irreduzibler Charakter von G ist, dann muss es eins dieser Chis sein, die wir hier sehen. Und wie können wir zeigen, dass
1 sein. Das ist jetzt unser Ziel. Wir wollen zeigen, dass von diesen A's alle bis auf 1 0 sind und das, was noch übrig ist, ist 1. Dann sind wir fertig. Okay. Das zeigen wir jetzt also. Die habe ich gerade erzählt. Und wie kriegt man diese Koeffizienten raus? Na, durch Bilden des inneren Produktes. Deswegen ist jetzt klar, was wir zu tun haben. Und wie gesagt, es kommt nochmal der gleiche Trick, nämlich mit diesem Zielschlange. Sein Zielschlange, genau wie vorher, Xi minus Xi von 1 mal den Hauptcharakter. Wieder rechnen wir mit Zielschlange rum, um unsere Hände an die A's zu bekommen, an die Koeffizienten. Schlange ist ja Xi minus dieses Zeug. Wenn wir das da einsetzen, kann man das so auseinanderziehen. Dann kriegt man insbesondere das Produkt von Xi mit sich selbst. Das Produkt von Xi mit sich selbst kann man hinschreiben. Da hatten wir Lemma Fiat. Das sagte uns, wenn man so eine Darstellung hat, dann kriegt man das innere Produkt, indem man die richtigen Koeffizienten kombiniert. Heißt also, wenn man einen Charakter mit sich selbst im inneren Produkt hat, dass man einfach die Koeffizienten nimmt und die Summe der Quadrate bildet. Und das machen wir hier. Für den Teil, der von Xi kommt, kriegen wir dann die Summe dieser Quadrate. Dann gibt es den Teil irgendwas mit dem Hauptcharakter und die anderen. Na, die stehen ja senkrecht aufeinander, die bilden eine Orthonormalbasis. Das heißt, es fällt weg. Und dann hat man noch den Teil mit dem 1-Charakter auf sich selbst damit, und das liefert dann nochmal diesen Beitrag zum Quadrat. Heißt also, wenn wir das alles jetzt zusammenfummeln, dann kriegen wir minus Chi von 1 zum Quadrat. Das ist der Beitrag, der hiervon kommt, mit sich selbst im inneren Produkt. Die gekreuzten sind 0, habe ich gerade erklärt. Dann haben wir noch das mit sich selbst im inneren Produkt. Ich benutze die ganze Zeit, dass das eine unitäre Linearform ist. Und dann haben wir noch die Summe der Quadrate dieser A's. Vorhin ist das M2, jetzt heißt das K. Das Argument stimmt immer noch. Wenn ich die Schlange auswerte auf Element, die aus K kommt, kommt 0 raus. Wir wissen, und damit meine ich jetzt, wir wissen noch von vorhin, für alle, die aus K ist die Schlange von G gleich 0. Und das bedeutet, dass wir wie vorhin, wenn wir dieses innere Produkt ausrechnen wollen, diese Formel hinschreiben können. Wir müssen nur über die Gruppenelemente summieren, die nicht aus K kommen, weil die ja keinen Beitrag liefern. Das ist der gleiche Trick, den wir vorhin schon gesehen haben. Diese Gleichung ist wichtig. Deswegen schreibe ich jetzt nicht weiter, sondern in die nächste Tafel, damit ich mich daran nachher noch mal beziehen kann. Denn tatsächlich ist jetzt der Trick, dieses Ding einfach nochmal auszurechnen, anders mit den Methoden von vorhin, und dann zu vergleichen zu erkennen. Also wenn niemand das dagegen hat, dann schreibe ich einfach wie vorhin. Okay, die Schlange im inneren Produkt mit sich selbst bezüglich G ist 1 durch die Gruppenordnung mal. Jetzt lasse ich sofort die Elemente aus K weg 4 minus 1. Gleiche Idee wie vorhin. Wieder gleiche Idee wie vorhin. Die Elemente, die nicht im K liegen, unterteilen sich auf die verschiedenen Konjugierten von H. Jedes Element zähle ich einmal, also genau wie oben. Ich einzähle die Gruppenordnung mal. Ich zähle, wie viele Konjugierte ich habe. Das ist der Index von H in G. Und jetzt zähle ich nur über H aus H. K ist nicht 1. Und dann ist die Spannung von H. Das ist die Spannung von H hoch minus 1. Wunderbar. Wieder der gleiche Trick wie vorhin. Hier, das sieht alles so aus, einfach weil sich das wegkürzt, dann steht hier 1 durch Ordnung von H. Dann sieht das aus wie das innere Produkt der Einschränkung auf H. Bezüglich H fehlt nur das 1-Element, aber wir haben ja gesehen, der Beitrag vom 1-Element ist 0. Also kann ich das schreiben, als ist die Schlange eingeschränkt auf H im inneren Produkt mit sich selbst bezüglich H. Haben wir vorhin genau so gesehen. Dann können wir doch jetzt mal die Gelb-Lipsi-Schlange einsetzen, was wir haben, und benutzen, dass wir eine unitäre Linearform haben, dass wir das also verträgt mit auseinanderziehen, bla bla bla. Schreiben wir weiter. Was ist die Schlange? Die Schlange ist Psi minus A. Psi eingeschränkt auf H ist Chi. Das heißt, da kann ich sofort Chi hinschreiben. Machen wir Chi minus Chi vom 1-Element, das ist irgendeine Zahl, mal Chi 1 eingeschränkt auf H. Und jetzt das Ganze nochmal. Chi minus Chi 1, Chi minus Chi vom 1-Element mal Chi 1 eingeschränkt auf H. Das ist hingeschrieben, was wir haben, und ausgenutzt, dass Psi und Chi auf H das gleiche machen. Jetzt kommt das Auseinanderziehen. Chi mit sich selbst bezüglich H. Dann bilde ich jetzt einfach die Pärchen. Minus Chi von 1 mal Chi 1 eingeschränkt auf H mit Chi. Dann Chi mit minus Chi von 1 mal Chi 1 eingeschränkt auf H. Und zum Schluss, und immer alles mit dem K natürlich. Und dann das mit dem. Einmal dasselbe. Aha. Das heißt, die Summe ist 1.
ein und der ist jetzt 1
oder minus 1. Haha, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben ja nur, dass die Ganzzahlen sind. Das heißt, wir müssen uns noch den Fall angucken, dass,
dass das Psi nicht selbst ein irreduzibler Charakter ist, sondern das Negative von einem irreduziblen Charakter. Geht das?
Denken mal kurz drüber nach.
Angenommen, es sei Gott aus der Menge 2 des K. Und woher kam nochmal die Zerlegung? Schauen wir nochmal hier, das ist eine Zerlegung für Psi. Dann hat also E irgendwo so ein AJ, das ist das Einzige, was überlebt hat. Und das ist jetzt minus 1. Das heißt, Psi ist dasselbe wie minus Psi-J. Vom Einzelelement. Nach Definition von Psi ist der Wert auf dem Einzelelement dasselbe wie Chi auf dem Einzelelement. Das ist der Grad des Charakters. Der Grad des Charakters ist der Grad der Darstellung. Der ist mindestens 1. Wenn ich jetzt hier das Einzelelement einsetze, ich meine, das ist ja auch ein irreduzibler Charakter, das heißt, da kommt auch wieder der Grad in der Darstellung raus, aber diesmal mit negativen Vorzeichen, das ist ganz schlecht. Das heißt, das ist dann das dasselbe minus J vom Einzelelement, das negativ kleiner 0. Und das ist irgendwie, nee, geht nicht. Aha, das ist also der Grund, und den Trick kann man sich auch merken. Was ist der Grund, warum man hier nicht das Negative eines irreduziblen Charakters nehmen kann. Also ist sie selbst ein irreduzibler Charakter von G. Aha. Sehr schön. Wir haben jetzt Stern gezeigt. Dann wische ich jetzt einfach mal unterhalb von Stern alles weg.
Oh ja, wir haben jetzt schon ganz viel geschafft. Oh, wir schaffen das ganz locker und wir können sogar noch früher Schluss machen und so.
Wie schön, ganz entspannt. Das ist jetzt kommen also die irreduziblen Charaktere von H alle angelaufen.
Da gibt es den einen, das ist der Hauptcharakter, mit dem funktioniert das nicht, aber mit allen anderen können wir diesen Trick machen und kriegen dann durch, das nennt man Induktion, oder Induktion, kriegen wir einen irreduziblen Charakter von G. Ich glaube, Tau habe ich die genannt. Ja, Tau 1 bis Tau L. Genau.
Sein L aus L, Tau 1 bis Tau L, die irreduziblen Charaktere von H, und Tau 1 der Hauptcharakter. Der darf jetzt nicht mehr spielen, aber für alle anderen können wir diese Konstruktion machen und kriegen dann irreduzible Charaktere von G
und die heißen Psi 2 bis Psi L.
an, dass Psi sei bis L irreduzierbare Charaktere von Wesen stehen. Okay. Was nützt mir das jetzt?
Es sieht so aus, als hätten wir nichts getan, was irgendwie in Richtung eines Beweises für das geht, was wir zeigen wollen. Wir haben einfach nur irgendwas Lustiges gemacht. Jetzt ist vielleicht die richtige Zeit, um eine philosophische Bemerkung einzuwerfen. Wie zeige ich, dass etwas am Untergrund ist?
Klar, ich habe sowas wie das Untergrundkriterium und so, aber hier bei so einer komischen definierten Menge habe ich keine Chance, irgendwas zu sehen. Wie kann ich nachsehen, dass etwas eine Untergruppe ist oder ein Normalteil?
Das setzt die Metaebene tatsächlich.
Und vielleicht muss man mehrere solche Spezialvorlesungen weiter haben, um zu sehen, dass es da dieses gemeinsame Muster gibt. Kerne von Homomorphismen sind Normalteile, insbesondere Untergruppen. Die Idee wird jetzt sein, etwas zu basteln, was ein Homomorphismus wird, zu sehen, dass K im Kern dieses Homomorphismus liegt. Und da muss man einfach nur irgendwie es hinkriegen zu zeigen, dass sogar K und dieser Kern übereinstimmen. Und dann hat man, ohne dass man jemals irgendwas selber gemacht hat, was darauf hindeutet, dass K eine Untergruppe sein könnte, hat man das. Das ist der Trick. Mal Psi 2, das ist auch ein irreduzierter Charakter von G, und jetzt habe ich halt so einen Vorfaktor. Und so weiter, das mache ich, bis ich bei L angekommen bin. Tau L vom 1-Element mal Psi L. Das ist erstmal nur eine Klassenfunktion, und wir gucken mal, was wir darüber sagen können. Psi 2 bis Psi L sind irreduzible Charaktere von G, der Hauptcharakter auch. Das heißt, wir haben hier eine Linearkombination von irreduziblen Charakteren. Was können wir über die aussagen? Hier haben wir den Vorfaktor 1. Hier haben wir gerade, das sind also natürliche Zahlen, das heißt, wir haben eine N0-Linearkombination von irreduziblen Charakteren. Da kommt ein Charakter raus. Das wissen wir. Das heißt, dieses Psi ist ein Charakter. Dieses Phi ist ein Charakter. Mit Lemma 4, 9 Teil D. Das ist das mit den Linearkombinationen, wie man erkennen kann, dass da ein Charakter rauskommt. Wir zeigen also jetzt, dass K dasselbe ist wie der Kern von Phi. Und dann sind wir fertig. Das ist das Ziel. Darauf arbeiten wir jetzt. Wir zeigen. Das ist also einfach nur eine Variation des Themas. Wir zeigen, dass etwas ein Normalteil ist, indem wir es als Kern eines Homomorphismus identifizieren. Hier zeigen wir, dass eine Menge der Kern eines Charakters ist. Und damit ist es dann eine Untergruppe.
Gut. Da ist noch ein bisschen was zu tun, aber immerhin wissen wir, wo wir hinwollen und warum wir das ganze Gerechnet vorher gemacht haben. Womit fangen wir an? Vielleicht fangen wir damit an, dass überhaupt K eine Teilmenge des Kerns von Phi ist. Der Kern von Phi besteht doch aus all den Elementen, die unter Phi den gleichen Wert haben wie das Einzelne. Das heißt, wir beginnen jetzt damit, dass wir zeigen, K liegt im Kern von Phi. Das heißt, für alle G aus K ist Phi von G das gleiche wie Phi vom Einzelnen. Das müssen wir zeigen, um diese Inklusion zu bekommen.
Heißt also, wir müssen jetzt Dinge ausrechnen. Wir müssen Dinge in Pi einsetzen und gucken, was passiert. Ich laufe über alle irreduzierenden Charaktere von H bis auf den Hauptcharakter, aber den habe ich hier vorne verarztet. Was kommt hier raus? Das ist doch eine Formel, die wir kennen. Was kommt raus, wenn ich die Charaktergrade nehme und die quadriere und dann die Summe aus diesem einen Bild und über alle irreduzierenden Charaktere laufe? Halbe Idee? Ja, du zuerst? Die Gruppenordnung, und zwar welche? Über welche Gruppe reden wir? H, genau, Ordnung von H. Vielen Dank. Gut, merken wir uns. Wenn wir etwas aus K einsetzen, dann kommt die Gruppenordnung raus. Und das ist dasselbe wie Phi vom Einzelnen. Und jetzt kommt wieder so ein Trick, der einem, wenn man algebraisch denkt, ganz oft begegnet. Wenn man eine algebraische Struktur hat und dann zwei Teilstrukturen, die eine liegt in der anderen und die haben die gleiche, was auch immer, Größe, Dimension, dann sind sie gleich. Was machen wir jetzt also als nächstes? Wir haben eine Inklusion. Gleichheit so zu zeigen, kriegen wir nicht hin. Aber wir können zeigen, dass sie die gleiche Ordnung haben. Und da wir hier in einer endlichen Gruppe arbeiten, sind sie dann gleich. Nächster Schritt. Okay, auch da, direkt werden wir das nicht hinkriegen, aber wir gehen einen Umweg. Und zwar überlegen wir uns, wie man die Gruppe sozusagen schreiben kann mit Hilfe dieser Untergruppen und Mengen, die wir da sehen. Dazu eine Hilfsbehauptung. Wir überlegen uns, dass der Kern von Phi das Frobenius-Komplement H, mit dem wir angefangen haben, trivial schneidet. Das heißt, wir haben wieder so einen zuerst. Das überlegen wir uns zuerst. Wir überlegen uns, H schneidet den Kern von Phi.
Warum ist das jetzt so? Wir können ja mal auf das H einsetzen. Sehr hartes H, dann rechnen wir mal Phi von hier aus. Naja, da oben steht das ja noch. 1 von H plus, achso, und jetzt benutze ich, dass die Psis, wenn man sie auf H einschränkt, dasselbe sind wie die Taus, mit denen wir angefangen haben. Dann habe ich hier also Tau 2 vom 1 Element mal Tau 2 von H und so weiter. Tau L vom 1 Element mal Tau L von H. Moment mal. Das kennen wir doch auch. Hier 1 eingeschränkt ist der Hauptcharakter von H, das heißt, hier steht in Wirklichkeit Tau 1 von H. So. Wir laufen die irreduziblen Charaktere durch, multiplizieren immer mit dem Wert, also wir haben einmal immer die Gerade und dann haben wir den Wert für das Element selber. Das ist der reguläre Charakter, der das macht. Das steht in, also man kann zur Orientierung Lemma 3.11 angucken. Da steht sowas drin. Man kriegt den regulären Charakter, indem man die irreduziblen Charaktere durchläuft und als Vorfaktoren immer genau die Gerade der Darstellung nimmt. Und das ist dasselbe wie die Charakterfarbe. Heißt also, das hier ist der Wert von H unter dem regulären Charakter. Siehe Lemma 3.11. Jetzt müssen wir nochmal darüber nachdenken, was da eigentlich war. Die reguläre Darstellung kommt vom regulären Modul her, die Wirkung ist Multiplikation von rechts. Jetzt haben wir also unsere Gruppe G, die Elemente von G bilden eine Basis für unsere Gruppenalgebra CG. Wirkung durch Multiplikation von rechts heißt also auf der Basis was? Die Gruppenelemente, die Basiselemente werden permutiert. Und jetzt gibt es zwei Fälle. Entweder das Gruppenelement, mit dem wir da multiplizieren, ist 1, dann bleiben alle Basiselemente, wo sie sind, und es ist die identische Abbildung. Oder das Gruppenelement ist nicht 1, dann ist es eine Permutation ohne Fixpunkte. Wie sieht die Abbildungsmatrix dazu aus? Das ist eine Permutationsmatrix, aber es gibt keine 1 auf der Diagonale. Da steht überall 0 und deswegen ist auch der Charakterwert 0. Okay, heißt also, was hier rauskommt, der Wert von H unter dem regulären Charakter, ist 0, es sei denn, H ist das 1-Element. Wow, hier kommt wirklich nochmal alles, was wir so gelernt haben. Nicht 0. Also das Phi von dem Element nicht 0, sondern die Ordnung von H. Und das einzige Element, was das erfüllt, ist das 1-Element. Das heißt, wir haben gezeigt, dass der Schnitt nur aus dem 1-Element besteht. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt das letzte große, schöne Argument. Dann sind wir fertig. Jetzt spielen wir mit Ordnung rum und mit Mächtigkeiten. Okay. Showdown. Untergruppe, sogar ein Normalteiler H mal, deswegen ist eine Untergruppe. Wir haben Formeln, wie man die Mächtigkeit da ausrechnet. Und zwar läuft das doch so: Man hat Mächtigkeit von der einen Gruppe mal Mächtigkeit von der anderen geteilt durch die Mächtigkeit des Schnittes. Den haben wir gerade bestimmt. Gut. Das ist 1. Das können wir abschätzen,
Elemente, die nach H reinkonjugiert sind, aus H1.
Dann schreiben wir es doch mal so hin. G ohne die Vereinigung aller Elemente, die ich kriege, indem ich konjugierte von H betrachte. Jetzt habe ich das Einzelelement aber leider da mit dabei. Und das Einzelelement soll ja gerade nicht mit berücksichtigt werden, also muss ich das künstlich wieder dazu nehmen. Das heißt, ich habe G ohne das, aber das ist jetzt noch wieder vereinigt mit der Menge, die das Einzelelement enthält. Okay. Das kann man doch bestimmt irgendwie zählen. Oh, wie viele Zwischenschritte will ich hier machen? Fangen wir an mit Mächtigkeit von G minus irgendwas. Das ist der Anfang. Minus. Okay. Ich kann hier dieses vereinigt dadurch ausgleichen, dass ich hier jeweils das Einzelelement rauswerfe. Dann habe ich es nicht abgezogen, das heißt, es ist noch da. Wenn ich das hier jedes Mal nicht rauswerfe, dann zähle ich also nicht alle Elemente in so einem Konjugierten von H, sondern nur die von 1 verschiedenen. Das heißt, ich habe Mächtigkeit von H minus 1 möglich. Und wir haben uns klar gemacht, das ist jetzt die Eigenschaft von Frobenius-Gruppen, dass die verschiedenen Konjugierten von H sich ja nur trivial schneiden. Das heißt, wenn ich das 1-Element rausschneide, kriege ich eine disjunkte Vereinigung dieser Menge und zähle also wirklich jedes Element nur einmal. Heißt also, ich nehme hier immer die Mächtigkeit von H minus 1. Das ist jetzt, was ich zähle pro Konjugiertes. Jetzt muss ich noch gucken, wie viele Konjugierte habe ich denn. Auch das haben wir heute schon benutzt. Die Anzahl der Konjugierten ist ja genau die Bahnlänge bei dieser Wirkung von G durch Konjugation. Und wir haben uns klar gemacht, die Länge der Bahn ist der Index des Normalisators. Der Normalisator ist aber H selber. Also ist das Index von H in G mal Elementeanzahl. Das mit der 1 haben wir geregelt. Und deswegen kann ich hier jetzt solche Klammern setzen. Oh Mann. Kann man da jetzt irgendwas vereinfachen? Mal gucken. Erstmal gucken, ob ich mich da nicht verschrieben habe. Mal schauen, wie viele Umformungen ich machen kann. So. Hier kann man irgendwas vereinfachen, denn wir haben die Mächtigkeit von H mal, was ist das hier? Mächtigkeit von G minus dieses Zeug, da ist ja eine gedachte Klammer drin. Und was wird denn daraus? Na, ich habe einmal Index von H in G mal Mächtigkeit von H. Das kürzt sich also weg gegen dieses Durchmächtigkeit von H hier. Dann bleibt die Gruppenordnung übrig. Dann habe ich sozusagen diesen Teil hier abgefrühstückt. Und dann habe ich noch das hier mal minus 1. Aber ich habe das Minuszeichen davor. Also habe ich hier plus Index von H in G. Das fällt weg. Dann habe ich jetzt den Index von H in G mal Mächtigkeit von H. Das ist insgesamt die Mächtigkeit von G. Soweit? So schön. Heißt also, wir gehen zurück. Diese Untergruppe H mal Klein von Phi hat als Mächtigkeit die Mächtigkeit von G. Das heißt, erstens ist das ganz G. Wir können jedes Element so zerlegen. Das ist interessant an sich. Aber wichtiger ist, dass man das mit der Mächtigkeit hat, denn es ist auch die Mächtigkeit von K. Wir haben gerade ja den Trick gesehen, wie man die Mächtigkeit von K ausrechnet. Das schreibe ich also nur nochmal ab. Das hier ist K. Beziehungsweise zusammen mit der 1. Das hier ist K. Und hier haben wir gesehen, wie man das zählt. Das schreibe ich jetzt also ab. Mächtigkeit von K ist Mächtigkeit von G minus Index von H in G mal Mächtigkeit von H minus 1. Und jetzt rechnen wir das einfach nur nochmal aus. Wir haben ja gerade gesehen, wie das geht. Da hatten wir hier ausgerechnet, das ist einfach Mächtigkeit von G, dann minus Index, minus und minus wird plus, sodass hier insgesamt der Index von H in G übrig bleibt.
ganz, ganz links das H mal Kern von Phi. Das ist ja in der Mächtigkeit sogar kleiner gleich Mächtigkeit G.
Nee, größer gleich.
Ja, aber es ist ja auch insbesondere eine Untergruppe von G.
Ja.
Damit ist es ja auch kleiner gleich G.
Ja.
Das heißt also, wir haben alle Ungleichheiten sind Gleichheiten und dann steht es sofort da. Dann haben wir nämlich H mal Kern ist gleich H mal K.
Ja.
Und dann haben wir Kern ist gleich K.
Ja.
Also es geht nur, dass es jetzt nicht falsch ist, sondern also nicht mal im Kopf falsch ist.
Nee, ich glaube, dass es okay ist. Das ist der Satz von Frobenius. Was haben wir gemacht? Wir haben diese Idee benutzt, dass man Charaktere von H hochheben kann. Irreduzible Charaktere, die nicht der Hauptcharakter sind. Dann haben wir mit denen rumgerechnet und dann haben wir tatsächlich einfach nur geschickt einen Charakter gebastelt, von dem wir sehen konnten, dass diese Menge K da im Kern liegt. Und dann kommt Zauberei mit Mächtigkeit. Das ist das, was hier passiert ist. So. Damit endet der inhaltlich strenge und von mir vorher gründlich durchdachte Teil der Vorlesung. Ich habe ein paar Fragen bekommen, die möchte ich hier kurz kommentieren und dann besprechen, was wir nächste Woche machen. Okay, dann mache ich also jetzt erstmal das Band aus und dann reden wir. Vielen Dank erstmal bis hierher.